Vorhin wurde ich begrüßt, ihr seid ja schon öfters hier gewesen. Es ist immer die Frage, was heißt öfters? Aber eins kann ich euch sagen, ich fühle mich hier wohl. Ich hätte jetzt gerade was gesagt, was jetzt nicht hier reingehört. Ich fühle mich pudelwohl. Das passt. Ich habe heute einen ganz tollen Spruch bekommen. Meine Hilfe kommt vom Herrn. Kann ich, glaube ich, heute ganz gut gebrauchen. Ihr habt gesehen, dass ich jetzt gerade nicht zur Technik gelaufen bin, sondern die Technik zu mir laufen durfte. Liegt einfach daran, ich hatte gestern Besuch einer alten Dame auf einem netten Besen. Die hat mich besucht und hat ein bisschen geschossen und dementsprechend bin ich etwas steif um die Hüfte. Also tanzen werde ich heute nicht, aber ich versuche euch einfach in ein Thema mitzunehmen, was auf den ersten Blick vielleicht gar nicht hier so reinpasst. Ein Thema, was ganz viel mit moderner Technik zu tun hat. Und wenn ich mich hier so umgucke, dann sehe ich völlig klar, alle Leute, die hier sitzen, haben mit moderner Technik zu tun. Jeder hat seinen eigenen Computer zu Hause, sein Smartphone und was nicht alles. Aber wir leben in einer Zeit. Wir leben in einer Zeit, wo wir mit dieser Informationstechnologie oder auch ganz kurz IT oder im Zeitalter von Computer, wo wir mit dieser Technik permanent uns auseinandersetzen müssen, wo wir permanent mit dieser Technik konfrontiert werden. Jeder von uns kennt irgendwie ein Telefon. Ich bin auch groß geworden mit dem Telefon, mit dieser netten Wählscheibe. Ich glaube, wenn ich mich umgucke in einigen Richtungen, dann würden Sie sagen, Telefon, Wählscheibe? Wir kennen das noch, ne? Ich wurde ja vorhin begrüßt als junger Mann. Danke für das Kompliment, das muss ich ja langsam wieder zurückgeben. Aber mittlerweile wissen wir, dass viele mit so einem komischen Ding rumlaufen, nennt sich Handy. Und selbst dieses Wort ist ja schon teilweise Asbach-uralt und überholt. Mittlerweile reden die Leute ja alle nur noch von einem Smartphone. Smartphone, könnte man sagen, ist ja so eine Kreuzung zwischen Computer und Telefon. Das Ganze auf minimal eingedampft und dann laufen die Leute so durch die Gegend und dann denkt man, der redet mit mir. Nee, der redet gar nicht mit dir, der redet mit jemand, der gerade in Amerika ist. Unsere Welt ist davon geprägt. Es gibt auch ganz nützliche Sachen. Ich habe zum Beispiel ganz neue Errungenschaft, relativ noch, so ein Tablet nennt man das, also kein Tablet, wo man ein Glas draufstellt, sondern so ein kleiner PC. Und das Tolle daran für mich ist, da ist einfach eine Bibel drauf. Das heißt auch, dieses Zeitalter hat vor der Bibel keinen Halt mehr gemacht. Eine ganz tolle Einrichtung, weil ich habe auf einmal ganz viele Bibeln bei mir, obwohl ich nur so ein kleines Ding in der Hand habe. Problem ist, wenn der Akku alle ist, dann habe ich sowas nicht mehr. Dann nützt sich natürlich sowas ganz gut, weil selbst wenn der Akku leer ist, dann kann man da drinnen noch rumblättern, also die Papierform. Technik in unserem Zeitalter ist nicht wegzudenken. Die begegnet uns überall. Ob ich zur Bank gehe, ob ich meinen Fernseher einschalte, ob ich ins Auto steige, überall habe ich diese Technik. Und deswegen habe ich den Titel für das heutige Programm auch in die Richtung ein wenig genannt. Und der Titel für das Programm heute heißt, Gott schenkt kein Leben 2.0. Wenn man heutzutage ein Problem zu Hause hat, man hat sich einen tollen Fernseher gekauft, so einen schönen Smart-TV, also mit dem ich übers Internet Fernsehen gucken kann und. Da kann man ganz viele tolle Sachen mitmachen. Und dann kommen die Fachleute, wenn nämlich auf einmal irgendwie der Knopf zwar noch angeht, aber nicht mehr das erscheint, was ich da sehen möchte. Das erste Programm ist nicht mehr da und das zweite Programm ist nicht mehr da, ich habe kein ZDF mehr. Das geht einfach nicht. Und dann kommt der Techniker und sagt, haben Sie dann auch das neue Update eingespielt? Fernseher, Update. Und dann erzählt der Techniker einem was von, ja, das könnte ja sein, dass da so ein Bug drin ist. Wir wissen Bescheid, ein Bug. Also ein Bug, auf Deutsch ein Fehler. Ach, da ist ein Fehler drin. Ja, was kann der Fehler denn haben? Naja, vielleicht hat er sich einen Trojaner eingeschleppt. Trojaner kenne ich, das waren die damals mit dem großen Pferd. Oder ein Virus. Ah, mein Fernseher hat Schnupfen, weiß Bescheid. Es werden also so komische Begriffe gewählt und wir wissen überhaupt nicht mehr, was der überhaupt von uns will. Aber der Profi, der weiß das ganz genau und erzählt uns dann, wie toll denn dieses neue Update ist und was man mit diesem tollen Update alles machen kann, wenn es denn installiert ist und wenn das Gerät dann zu dem Update passt und dann auch die Technik zueinander passt. Das Gerät ist eigentlich noch funktionsfähig, da ist der Anknopf, aber trotzdem kommt nicht das raus, was ungefähr soll. Das passt alles nicht auf den neuesten Standard, das passt im Moment alles nicht zusammen. Und wenn irgendwas nicht mehr zusammenpasst, wenn etwas überaltert ist, dann ist das ausrangiert. Nicht mehr up to date, sondern auf dem Stand von gestern. Ich glaube, der eine oder andere kennt das auch von uns im wirklichen Leben. Gestern konnte ich noch analog Fernsehen gucken, heute geht das Ganze nur noch digital. Aber was hat das jetzt mit uns, mit meinem Leben zu tun? Was hat das eigentlich mit dem zu tun, was ich hier gerade erzählen will? Die Technik ist aus unserem Leben im Moment nicht wegzudenken. Die ist einfach da. Ich habe irgendwann mal was mit dieser Informationstechnologie gelernt, also vom Berufswegen. Und trotzdem zähle ich mich mittlerweile schon als Computerdinosaurier, weil ich habe ein abgelegtes altes Handy von meinem Sohn, weil ich mit so einem neuen Smartphone überhaupt nicht mehr umgehen kann. Das ist überhaupt nichts mehr für mich. Und wenn man heutzutage mit den Jüngeren, ich darf mal sagen, mit den noch jüngeren Leuten reden möchte oder kommunizieren möchte, dann erzählen die einem nicht was von, wir können uns ja mal treffen, sondern dann erzählen die uns was von Facebook und von WhatsApp. Alles mögliche tolle englische Begriffe, die uns immer wieder begegnen, wo wir dann aber sagen, und wo ist das? Wo kriege ich das her? Kann ich nicht vis-à-vis miteinander reden, also Auge zu Auge, Ohr zu Ohr oder Mund zu Ohr? Nein, die Kommunikation der jungen Generation läuft darüber. Und wir können uns da eigentlich gar nicht mehr raus wegstehlen. Wir sind damit konfrontiert. Wir leben da mittendrin, ob wir daran teilnehmen direkt oder nicht. Und wenn wir gar nicht daran teilnehmen, dann läuft gegebenenfalls dieses Leben an uns vorbei. Dann sind wir nicht mehr dabei. Diese Lebensmodelle, die sich daraus entwickeln, die sind genau davon geprägt. Und die Lebensmodelle prägen auch unsere Arbeitsabläufe. Wenn ich auf meinen Arbeitsplatz komme, dann sieht man da zwei große Monitore, dann sieht man da zwei Rechner stehen. Und das wird immer mehr. Es geht immer mehr in diese Geschichte hinein, dass diese Technik unser Leben bestimmt, dass sie sogar unsere Lebensmodelle bestimmt. Und da ich ja viel damit auf der Arbeit zu tun habe, da wir sehr viel darüber in der Werbung hören, prägt das natürlich auch das Leben insgesamt. Und der Wunsch ist, immer den neuesten Fernseher zu haben, größer, besser. Oder beim Handy immer kleiner, aber immer toller. Und damit die Leute sich das leisten können, arbeiten sie immer mehr. Es wird also sehr viel gearbeitet, um sich genau diese Techniken zu leisten. Das Neueste, das Schönste, das Beste. Es gab vor vielen Jahren, da war das mit der Computerlogie noch gar nicht so groß, eine ganz tolle Werbung und da kamen dann zwei Männer, setzten sich gegenüber, ach, wir kennen uns doch damals zur Schule. Und wie geht's dir? Mein Auto, mein Haus, meine Frau, meine Yacht. Immer schöner, immer größer, immer besser, immer luxuriöser. Das ist das, wo viele Leute einfach nachstreben. An vielen Stellen prägt das unser Leben. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber auch mich hat das eine Zeit lang doch geprägt. Und ich kann auch nicht sagen, dass es mich heute komplett außer Acht lässt. Es gibt immer wieder Situationen, wo das in ein Leben hineinkommt. Aber es gibt auch immer wieder Situationen, so ist es bei mir, dass man über das eigene Leben nachdenkt. Dass man über die eigene Lebenssituation nachdenkt. Oder über das Leben überhaupt. Was soll das Ganze eigentlich? Wozu? Warum? Wo liegt der Sinn? Der ein oder andere denkt relativ kurz darüber nach. Oh, alles klar, okay, für mich wieder abgehakt. Andere befassen sich ausführlich damit. Längere Zeit. Einige studieren da Monate, Jahre drüber. Wenn ich zurückblicke, als ich ein Jugendlicher war, dann gab es natürlich auch solche Situationen, wo ich darüber nachdachte, wobei mein Leben überwiegend als Jugendlicher davon geprägt war, dass ich das Leben genießen wollte. Und ich wollte es so genießen, wie ich es gelernt hatte. Und das ging ganz oft zu Kosten oder zu Lasten von anderen. Ich habe dann auch immer wieder mal nachgedacht, wie geht das Ganze weiter. Aber wenn ich darüber nachgedacht habe, dann war das eigentlich mehr, was werde ich eigentlich mal in der Zukunft? Womit kann ich viel Geld verdienen und womit kann ich mir vieles leisten? Und dann waren meine Gedanken auch schon ganz oft zu Ende. Und mein Leben war damals geprägt davon, dass ich eben eine coole Socke war, wie man so schön sagt, dass ich ein cooler Typ war, dass ich immer viel Sachen hatte, unter anderem Alkohol oder Zigaretten, dass ich eine Persönlichkeit war, die gerne Leute um mich herum scharte. Und ich war immer der coole Typ, solange ich Alkohol und Zigaretten hatte oder eben auch mal eine dumme Idee hatte. Das war lange Zeit das, was mein Leben geprägt hat, wo ich gesagt habe, alles gut. Ganz selten kam dann diese Frage, ist das alles, ist das mehr? Und dann habe ich kurz drüber nachgedacht, dann habe ich das wieder abgedatet, habe das beiseite gelegt und habe gesagt, alles klar, ich gehe meinen Weg so weiter. Wir sind aber heute in einer Kirche, in einer Gemeinde und da erwartet man ja teilweise schon, dass dann nicht nur über eine Person gesprochen wird, sondern vielleicht eben auch das eine oder andere aus der Bibel herauskommt. Und dann stellt sich natürlich auch immer die Frage, um was hat das denn mit mir zu tun? Auch in der Zeit, wo Jesus gelebt hat, ist diese Frage nach dem Sinn des Lebens, nach dem Wozu und Wie, natürlich immer wieder gestellt worden. Und es gibt eine sehr interessante Geschichte von einem älteren Mann oder einem Mann, der auf alle Fälle reif im Leben stand und der sogar zu den führenden Leuten in Israel damals zählte. Der Mann, über den ich ganz kurz berichten möchte, heißt Nikodemus. Und über diesen Nikodemus wird uns im Johannes 3 ein bisschen was erzählt. Es wird nicht ausführlich berichtet, wie es zu dieser Situation kommt, die gleich geschildert wird. Aber Nikodemus zählte als ein Mann aus dem jüdischen Volk, ein Pharisäer, ein angesehener Mann, ein studierter Mann, ein sehr gelehrter Mann und ein sehr gottesfürchtiger Mann. Ich möchte uns das ganz kurz einfach mal lesen, wie es in Nikodemus steht. Einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Rabbi, sagte er zu ihm, wir wissen, dass du ein Gelehrter bist, den Gott gesandt hat, denn niemand kann solche Wunder tun, wie du es tust, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus entgegnete ihm, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann ein Mensch, der alt geworden ist, noch einmal geboren werden? Wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht noch einmal in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistiges Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar das Rauschen, aber wohin er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren wird. Jesus wird besucht von einem gelehrten Mann. Einem Mann, der im Leben steht, einem Mann, von dem das Volk sagt, er weiß, was er will. Und er weiß über Gott Bescheid. Es wird gemunkelt oder es wird manchmal unterstellt, er kommt bei Nacht zu Jesus, damit er nicht gesehen wird, so ganz heimlich. Das muss nicht zwingend stimmen, weil A, ist es in dem Land ja so, dass es manchmal relativ schnell dunkel wird. Und B, ist es die Zeit, wo die Leute wirklich Zeit hatten, miteinander umzugehen. Da wurde das Tageswerk abgeschlossen. Also man muss nicht unbedingt unterstellen, dass Nikodemus dahingeschlichen ist und das ganz heimlich getan hatte, sondern aus dem Umfeld kann man auch deuten, dass es nicht heimlich war, sondern dass er einfach ganz offen hingegangen ist. Und er wollte mit Jesus Kontakt haben. Und Jesus gibt ihm eine Antwort auf eine Frage, die Nikodemus an dieser Stelle noch gar nicht gestellt hat. Weil Nikodemus hat hier nur ausgeholt und hat gesagt, wir wissen, dass du bist. Aber er hat noch keine Frage gestellt. Und Jesus sagt ihm, ich sage dir, wenn nicht jemand von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ich für mich und ich glaube auch andere können würden unterstellen, dass der Nikodemus jemand war, der eigentlich weiß, was er will. Der weiß auch, dass er ein Leben unter Gottes Leitung führen will. Das würde ich unterstellen über das, was ich über Nikodemus gehört habe. Er ist einer der führenden Männer des Volkes, ein Lehrer, einer, zu dem andere Menschen aus dem Volk hingegangen sind, um zu hören, was er über das Leben und das Leben mit Gott zu sagen hat. Und so einer kommt zu Jesus und bekommt jetzt zu erfahren Dinge, die er so selber nicht erkannt hat. Und ich unterstelle, dass das Leben von diesem Nikodemus war, Gott zu dienen. Und sein Ziel war, dieses Leben mit Gott zu führen und in Gottes Reich hineinzugehen. Weil er hat ja alles das, was die Propheten, was andere Gelehrte gesagt haben, studiert, aufgenommen. Und dann kommt Jesus und stellt ihm eine Frage. Und stellt nicht nur eine Frage, sondern er stellt damit auch das Leben von diesem Nikodemus in Frage. Hat der Nikodemus das auch so gesehen, als er da hingekommen ist? Aber Jesus stellt nicht nur das Leben in Frage, sondern er versucht ihm auch gleich die nächsten Schritte zu zeigen, Hilfestellung zu geben. Er lässt ihn mit dieser Frage nicht alleine, sondern sagt ihm, was eigentlich daraus folgt. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Mensch wird Mensch. Wer sich an andere Menschen ausrichtet, der wird von Menschen lernen. Und es wird nichts anderes daraus werden. Da gibt es die Menschen, die in der Situation oder in dem Leben genannt werden, das sind gute Menschen, das sind Menschen, die tolle Sachen hervorbringen. Wenn ich daraus sozusagen ein Update mache für mein Leben, dann scheint es anders zu werden als vorher. Und in den Augen von vielen Menschen scheint es auch besser zu werden als vorher. Aber unterm Strich lerne ich von Menschen. Und ich lerne das, was andere Menschen gemacht haben. Und wenn ich dann ab und zu etwas Abstand nehme, und ich glaube, der ein oder andere von uns hat das, oder ihr habt das vielleicht auch schon mal gemacht, dass man gesagt hat, ah, das ist doch ein tolles Lebensbeispiel, da kann man sich doch mal dran ausrichten, oder das ist doch eine tolle Einrichtung, da kann man sich doch nach drauf ausrichten. Dann datet man sein Leben in die Richtung ein wenig ab. Und es scheint anders zu werden als vorher. Ich habe es in der Vergangenheit das ein oder andere Mal ja auch gemacht. Und wenn ich dann Abstand gehalten habe, dann habe ich gesehen, in meinem Leben war das relativ oft. Das Muster, was sich da aufgebaut hat, bestand in der Regel trotzdem aus Geld und Macht. Immer wieder waren es diese Kernkomponenten, die sich da durchgesetzt haben. Wie kann ich eine gute Position in meinem Beruf erlangen? Wie kann ich eine gute Stellung in meinem Umfeld erlangen? Und wie bekomme ich eigentlich viel Geld? Immer wieder kam das hoch. Und alles andere waren Oberflächlichkeiten. Also eigentlich keine echten neuen Werte. Damit kann man ein Leben aufbauen und ein Leben gestalten, aber eine Zukunft über dieses Leben hinaus habe ich in diesen Modellen nicht gefunden. Am Ende dieser Modelle stand und steht der Tod. Das Leben vorbei, alles vorbei. Wem das reicht, der hört genau an dieser Stelle auf zu fragen, auf zu denken, der hört einfach auf nachzuforschen und sagt, reicht mir. Und dann ist es gut. Aber ist an dieser Stelle nicht noch mehr drin? Ist das alles gewesen? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Oder ist mit dem Tod wirklich alles vorbei? Jesus sagt, geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum seid nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und Jesus spricht hier zu jemandem, der eigentlich Bescheid weiß. Der Bescheid weiß, dass Gott mehr zu bieten hat, als das, was er hier auf Erden lebt. Der weiß, dass es nicht nur dieses kurze Leben ist, weil Gott mehr versprochen hat. Der sich in den Schriften, in der alten Bibel auskennt. Der mit vielen anderen Propheten und Gelehrten gelesen hat und auch mit seinem anderen Pharisäern, mit den anderen Gelehrten auch darüber diskutiert hat und sich ausgetauscht hat. Und das Ziel, was dieser Mann hat, ist eigentlich das ewige Leben mit Gott zu verbringen. Nikodemus hat Jesus getroffen und hat eine Frage beantwortet bekommen, die er selber nicht gestellt hat. Bei mir ist es etwas anders gelaufen. Ich hatte mich mit dem christlichen Glauben als Jugendlicher überhaupt nicht auseinandergesetzt. Ich kannte mein Leben und ich habe ab und zu mal die Frage gestellt, soll das so weitergehen und wo geht das Ganze hin? Relativ kurz und habe das relativ schnell auch immer wieder abgehakt. Aber nichtsdestotrotz gab es eine Situation, damals in Kiel, wo ich ja groß geworden bin, in einer baptistischen Gemeinde, und da wurde ein Filmabend von Jugendlichen vorbereitet und es wurde der Film Das Kreuz und die Messehelden gezeigt. Ein Film, der über einen Pastor berichtet hat, der sich um Jugendliche gekümmert hat, deren Leben aus Alkohol, aus Drogen, aus Gewalt bestand, wo die Gesichter trostlos waren, keine Zukunftsperspektive mehr gezeigt hatten und auch keine Hoffnung erkennen ließen. Ich habe mir diesen Film angeguckt und habe dann gesagt, will ich auch so werden wie diese Jugendlichen? Ich habe erkannt, dass das ein guter Weg war, wo ich auf dem Wege war. Ein guter Weg, genau dahin zu kommen. Mit Alkohol hatte ich als junger Jugendlicher viel zu tun gehabt, mit Zigaretten hatte ich viel zu tun gehabt. Mit Gewalt hatte ich viele Bekanntschaften gemacht. Also alles das, was diese Jugendlichen schon teilweise hinter sich hatten. Mit Drogen war ich glücklicherweise noch nicht hart in Kontakt gekommen, aber ich wusste, dass sie jederzeit für mich verfügbar waren. Und es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann ich diese nehme, nicht ob ich diese nehme. Das heißt, mein Leben war geprägt von einer Spirale, die mich langsam immer weiter nach unten gebracht hat. Ich habe es zu dem Zeitpunkt nicht verstanden. Ich habe auch nicht die Frage danach gestellt, ob es eigentlich etwas anderes gibt, als das, was ich bis dato erlebt habe. Ich habe hier und da natürlich mal auch eine Kirche von innen gesehen. Ich habe auch von dem einen oder anderen gehört, aber es war nicht etwas, was mein Leben beschäftigt hat oder womit ich mich auseinandergesetzt habe. Und trotzdem hat Gott mir diesen Spiegel vor Augen gehalten und hat mir gezeigt, wohin das Ganze führen kann. Und hat bei mir im Inneren die Jugendlichen in dem Film, da hieß es, der Pastor hat uns angeschlagen. Heißt eigentlich nichts anderes, er hat uns ganz unten, ganz drinne, ganz tief hat er uns erreicht. Und dieser Film hatte mich auch ganz tief drinne erreicht. Und hat die Frage gestellt, will ich diesen Weg, den ich jetzt beschritten habe, eigentlich weitergehen? Will ich so enden, wie einige Jugendliche in diesem Film geendet sind, die am Alkohol oder an der Gewalt zugrunde gegangen sind, die keine Perspektive, keine Hoffnung für ihr Leben eigentlich gesehen haben? Oder ist da mehr drin? Ist da an diesem anderen Weg, den Jesus den Leuten gezeigt hat, auch für mich etwas drin? Und da ist eine Neugier geweckt worden. Denn dieser Gott ist in mein Innerstes eingedrungen. Er hat eine Frage in mein Leben aufgeworfen und er hat einfach ein Angebot ausgesprochen. Du es auch, dass die Tage nicht vergehen? Kennst du es auch, dass Gedanken dich quälen? Die Trostlosigkeit macht sich breit, auch bei dir. Kennst du es auch, jeder nur für sich? Daran auch die Gemeinschaft zerbricht. Hoffnungslosigkeit macht dich frei. Diese Welt. Und du magst dir nicht glauben und du magst dir selbst nicht mehr vertrauen und du magst so nicht mehr sein. Kennst du das Wort, das den Anfang bestimmt? Kennst du den Mann, der die Sünde dir nimmt? Kennst du den einen, der sein Leben gab, auch für dich? Kennst du das Wort, das den Mann besteht? Kennst du den Mann, der die Sünde dir nimmt? Kennst du den einen, der sein Leben gab, auch für dich? Kein du musst oder kein du sollst, sondern du darfst. Eine einfache, nette Einladung, die Jesus ausgesprochen hat. Du darfst es ausprobieren, wenn du willst. Du darfst es glauben, wenn du willst. Aber du musst dich trauen. In meinem Innersten war ich wahrscheinlich immer schon jemand, der neugierig war. Dieser Aspekt hat mich einfach neugierig gemacht. Ich wollte wissen, was soll das Ganze? Und Neugier hat was damit zu tun, gepackt zu werden. Und dann ist ja die Frage, was mache ich mit dieser Neugier? Lasse ich das jetzt einfach mal so beiseite und alles ganz nett? Oder probiere ich das einfach mal aus? Wenn ein Angebot da steht und du darfst. Ich wollte dieses Angebot ausprobieren. Und ich wollte sehen, was passiert. War einfach neugierig geworden. Diese Neugier führte dazu, dass ein Weg der Veränderung bei mir begonnen hat. Es gibt viele tolle Geschichten, da heißt es, und dann war das bei den Leuten auf einmal anders. So eine tolle Geschichte kann ich nicht erzählen, weil ab jetzt beginnt ein Weg, der wirklich lang war. Da ist nicht von heute auf morgen alles auf einmal gut gewesen und alles anders gewesen, sondern jetzt begann ein längerer Weg. Da gab es Steine und da gab es Hindernisse, die aus dem Weg geräumt werden mussten. Es war nicht einfach nur alles gut und alles auf einmal so einfach, aber ich durfte lernen und ich durfte erfahren, dass ich auf einmal nicht mehr alleine war, der sich dieser Herausforderung stellen musste. Ich versuchte, mein Leben mit den anderen Christen und Jugendlichen, die ich im Umfeld hatte, zu gestalten. Ich suchte nach einem Update. Ich habe geguckt, wie machen die anderen das und gesehen, das ist doch gut und das ist doch gut. Und daraus ist dann geworden, dass ich in Gottesdienste gegangen bin, dass ich zur Jugend gegangen bin, dass ich auch mal in der Bibel gelesen habe. Ich habe auch gemerkt, dass ich ruhiger geworden bin, dass ich zu mir gekommen bin, dass Aggressionen in meinem Leben nicht mehr die oberste Rolle gespielt haben. Und ich habe überwiegend auch den Umgang geändert. Ich habe mein Leben auf diesen christlichen Glauben versucht abzudaten. Jetzt möchte ich euch wieder mit in diese Welt der Computer nehmen. Updaten tut man ja heute auch ganz viel über dieses große WWW, dieses weltweite Netz, World Wide Web. Man kann sich da drinnen bewegen in so einer virtuellen Welt. Da gibt es ganz tolle Sachen, das will man nicht verhehlen. Zum Beispiel, was ich vorhin ja gezeigt habe, diese Bibel habe ich mir dann auch darunter geladen, die kommt aus diesem weiten Netz. Gibt also tolle Sachen, wo man sich Filme, wo man sich Bilder herunterladen kann, wo man tolle Texte lesen kann oder auch sich erzählen lassen kann. Aber dieses große Netz hat, wie auch unsere Welt hier, beide Seiten. Die helle Seite und eben auch die dunkle Seite. Man kann da ganz schnell auf Seiten kommen, die zum einen nicht unbedingt jugendfrei sind, deswegen blenden wir die jetzt hier auch verbal mal aus. Ich glaube, viele können sich vorstellen, was da so alles abgeht in diesem großen Netz. Und es gibt einfach Seiten, die sind einfach nicht gut für mich oder auch für den Computer, wenn ich diese Seiten besuche. Da gibt es nämlich diese komischen Würmer, da gibt es diese komischen Trojaner, die dann sich da irgendwo rumtummeln und die für den Computer, der sich da gerade angemeldet hat, auch gar nicht so ganz gut sind. Deswegen muss ein Computer auch mit einem sogenannten Sicherheitssystem ausgestattet werden. Da spricht man von einem Virenscanner oder von einer Firewall, einer Feuerwand, okay. Und ein Virenscanner ist also jemand, der die Ahnung hat, wie sieht denn so ein Schnupfen aus für einen Computer. Also wie sind eigentlich diese Dinge, die nicht so gut für mich sind, wie sieht das aus und wie kann ich denjenigen davor schützen? Wenn ich das nicht gut genug mache, dann lade ich eben diese Viren rein und dann geht es einem Computer manchmal eben auch so wie uns, wenn wir Schnupfen haben und der ganze Körper so nach unten gezogen wird und ach, mir geht es ja heute gar nicht gut und ich bin überhaupt nicht funktionsfähig. Auch so ein Computer wird dann immer langsamer und dann wundert man sich, ja, da geht ja gar nichts mehr heute. Und dann kommt so ein Doktor vorbei, so ein Virenscanner und sagt, ich mache da mal alles wieder sauber. Das heißt, wir gehen dann ja zu unserem Hausarzt und der verschreibt uns dann ja ein bisschen Bettruhe oder eine Pille und damit dann hoffentlich dieser Virus wieder aus uns herauskommt. Das ist alles eine gute Sache, wenn ich denn auch Konsequenzen daraus ziehe, wenn ich denn davon lerne. Wenn ich denn aber mein Leben oder meine Prägung, wie ich in dieses große Netz hineingehe, nicht verändere, sondern wieder auf die gleichen Seiten gehe wie vorher, wenn ich wieder in diese alten Verhaltensmuster reinfalle, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich mich an der gleichen Stelle auch wieder mit dem gleichen Virus infiziere, in der Computersprache. Das heißt, wenn ich denn wieder in einen vollen Bus gehe, wo alle Leute mit Erkältung sind und jedem um den Hals falle und ihn, sag mal, herzlich drücke, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich mir auch diese Viren wieder einfange. Oder in meinem damaligen Leben, wenn ich mich weiter mit den Leuten umgebe, mit denen ich früher viel Alkohol getrunken habe, mit denen ich früher viel geraucht habe und auch gerauft habe, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich wieder in diese alten Verhaltensmuster hineinfalle. Bei einem Update ist das immer so eine Geschichte. Ein Update, also es gibt so unterschiedliche Begriffe, die einen nennen das ein Patch oder die anderen nennen das eben Update oder eine neue Version, ist es ja so, dass ich zwar kleine Teile austausche, aber das Grundprogramm beibehalte. Ich habe auch mein Grundprogramm beibehalten. Ich habe hier und da ein kleines christliches Update dazu genommen. Aber das bestehende Programm, Klaus, ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen optimiert worden. Vielleicht auch ein bisschen verbessert worden. Aber das Grundprogramm Klaus ist geblieben. Und damit sind auch die Grundprobleme geblieben. Weil ich habe abgedatet. Aber glücklicherweise ist es nicht dabei geblieben. So viele Jahre war mein Leben, hab nicht gewusst, was fehlt und die Lücke, die da blieb, hab ich nicht wahrgenommen, ich hab es nicht, so wie die anderen Leute. Thank you. Gott will mehr als nur ein Update. Und Gott schenkt nicht ein Leben 2.0. Das ist nicht seine Intention. Er möchte ein neues Leben. Er möchte vielleicht radikal sein. Und ich habe irgendwann gemerkt, dieses Updaten, dieses hier mal ein bisschen und da mal ein bisschen, das bringt einen nicht wirklich voran, weil das Grundproblem ist da geblieben. Und ich habe dieses Grundproblem mit mir rumgeschleppt. Und Gott hat eingeladen, in dieses Wasser zu gehen. Gott hat eingeladen, wirklich die Schuld abzugeben. Ein ganz klarer, konsequenter Schritt. Ganze Sache zu machen und nicht nur ein bisschen rumzuwerkeln. Und es gibt im 2. Korinther 5 einen ganz tollen Vers, der das versucht auszudrücken. Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Kein Leben 2.0. Kein billiges Update. Sondern ein ganz neues Programm. Einmal komplett neu durchstarten. Ich habe es verglichen mit einem Apfelsamen. Ich wollte ein anderes Beispiel nehmen, als viele in der Bibel das sehen. Da fällt ein Apfel und in diesem Apfel ist ein ganz kleiner Korn. Und daraus entsteht ein ganz neuer Apfelbaum. Ein Apfelbaum, der nichts mehr zu tun hat mit den alten Krankheiten, die der alte Baum hat. Mit dieser kaputten Rinde, wo sich die Würmer und die Käfer drinne rumtummeln. Mit den Blessuren von irgendwelchen abgebrochenen Ästen oder Geschwüren, was ein Baum so alles in seinem Leben mit sich gebracht hat. Es entsteht ein ganz neuer Baum. Er darf und er muss von Null anfangen. Und er kann und er darf, aber er muss wachsen. Und genau das ist das, was Gott möchte. Er möchte diesen Neuanfang. Er möchte diesen Neustart. Wenn ein Computer sich so richtig vollgesaugt hat mit diesen Würmern, mit diesen Viren, dann macht es Sinn, ihn einmal sauber zu machen und wirklich neu durchzustarten, komplett vom Netz zu nehmen. Und alles einmal. Und genau das ist das, was Gott schenken will. Und das Grandiose bei Gott ist, das Ganze gibt es umsonst. Und jetzt reden wir nicht umsonst, wie wir das so schön aus der Werbung kennen. Ey, hier das neue Handy, ganz umsonst, für 0 Euro. Punkt, 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 monatlich 45,99. Ah, okay, nicht so ganz umsonst. Und wenn ich dann 49,99 mal 12 rechne und das dann für eine Vertragslaufzeit und hin und kommen doch viele, viele Euros zusammen. Bei Gott gibt es dieses Kleingedruckte nicht. Bei Gott gibt es eine ganz klare, ausgesprochene Botschaft. Bei Gott gibt es nicht diese halben Sachen, so hier ein bisschen und dann musst du noch ein bisschen nachlegen. Gott will ganz, nicht halb. Das ist eine der Geschichten. Er möchte einen Neuanfang, einen Neustart. Er bietet es an, aber er möchte auch, dass es denn so angenommen wird. Eine Umkehr zu ihm. Und er bietet an, dann einen gemeinsamen Weg. Da gibt es Gebote, damit man diesen Weg auch bis zum Ende gehen kann, weil sein Ziel ist, dass wir diesen Weg zu Ende gehen können und nicht auf halbem Wege stehen bleiben, abbrechen. Er möchte, dass wir zu Ende gehen können und nicht immer wieder an unseren alten Lasten von diesem Weg abkommen oder einfach nicht mehr weitergehen. Und er möchte uns auf ein Ziel mitnehmen, was sich wirklich lohnt. Wenn ich mich an Menschen ausrichte, dann können die mir etwas bieten, was hier auf Erden ist. Das Angebot, was wir jetzt bekommen, ist darüber weit hinaus. Ein Leben in Ewigkeit. Ein Leben ohne Leid, Ein Leben ohne Krankheit, ohne irgendwelche negativen Einflüsse. Das ist das, was am Ende in Aussicht gestellt wird. Ein Leben mit und ein Leben bei Gott. Und ein Leben, was aus einer Quelle gespeist wird, die wir sonst auf dieser Welt einfach nicht finden.
Komm nicht vergebens, du weist ihn nicht zurück. Du löscht seinen Durst. Denn du schöpfst aus einer Quelle, eine Quelle, die nie versiegt. Bis in Ewigkeit. Du bist die Quelle allen Ursprungs, Start und auch das Ziel. Du bist das A und O. Du bist die Quelle allen Ursprungs, Start und auch das Ziel. Du bist das A und O. Ihr fragt, fragt nicht vergeben, du hast die Antwort für ihn, die dein Leben bestimmt. Du bleibst keine Antwort schuld, die Antwort für das Leben, dein Leben in Ewigkeit. Jesus Christus, du bist derselbe, gestern wie auch heute und in Ewigkeit. Du bist die Quelle allen Ursprungs, der Start und auch das Ziel. Du bist das A und nach dir sucht, sucht nicht vergeben. Wer anklopft, der wird finden, ihm wird aufgetan. Du bereitest ihm meine Wohnung bei dir und bei dem Vater für die Ewigkeit. Jesus Christus, du bist derselbe, gestern wie auch heute und in Ewigkeit. Du bist die Quelle allen Ursprungs, Start und auch das Ziel. Du bist das A und O.
Gott will diese Quelle sein, er will die Lebenskraft geben, weil er derjenige ist, der mein Gestern kennt, mit all dem, was da drinnen verborgen ist und auch verborgen bleiben soll, der mein Heute kennt mit all meinen Bemühungen, mit all meinem auf die Nase fallen und mit all meinem Versagen. Und er ist derjenige, der meinen Morgen, der meine Zukunft kennt. Und er ist derjenige, der möchte, dass ich, dass du, dass jeder von uns auch genau diese Zukunft bei ihm und mit ihm erreichen kann. Er gibt seine Unterstützung dafür. Bei vielen werden die Gebote als Verbote gesehen, aber eigentlich sind sie gute Hilfestellungen, damit wir nicht immer wieder in diese alten Verhaltensmuster reinfallen. Da gibt es das Angebot von Bibel, in der man lesen kann. Da gibt es Gottesdienste, da gibt es Gebet, da gibt es die Buße. Es gibt viele tolle Veranstaltungen, wie vielleicht auch die heute hier morgen oder die aus dieser Woche mit der Allianz Gebetswoche. Alle die können ein bisschen Virenscanner sein, weil sie uns das ein und andere vielleicht doch vor Augen halten. Da war vielleicht mein Leben an der Stelle nicht ganz so gut. Oder da bin ich wieder in irgendwelche alten Verhaltensmuster zurückgefallen. Oder da ist das Angebot doch eindeutig von Gott. Wenn man sich mit dieser Computertechnologie auseinandersetzt, dann gibt es viele, die sagen, denk dran, dass du dir eine Sicherungskopie machst, damit du im Zweifelsfalle auf das Alte nochmal zurückgreifen kannst. Ist in der Regel eine ganz tolle Sache. Wenn das das Leben betrifft, ist das nicht immer ganz glorreich. Ich gehöre zu diesen Freaks, die doppelt und dreifach und vierfach Datensicherung machen und dementsprechend manchmal ein Paket mit sich rumschleppen, was nicht gut ist. Ich gehöre zu den Leuten, die Datensicherung machen, und ich habe es auch immer wieder geschafft, diese Datensicherung mit hineinzuschmuggeln in das neue Leben. Aber es gibt auch andere Leute, die ja manchmal Backups ziehen, also Datensicherung ziehen und Daten von dir. Und ich weiß doch noch, du hast doch damals und du bist doch derjenige, der. Und dann holen einen diese Altlasten immer wieder ein. Es gibt ein Buch von C.S. Lewis, das sich mit solchen Geschichten unter anderem auseinandersetzt. Auf sehr humorvolle Weise wird über Verhaltensmuster von Leuten, die sich auf diesen christlichen Weg gemacht haben, berichtet. Nennt sich als Titel Dienstanweisung an einen Unterteufel. Ein für mich ganz tolles Buch, weil es mir immer wieder gezeigt hat, oh, guck mal, das ist ein Verhaltensmuster, das kennst du doch. Und man meinte das eigentlich auf einem guten Weg zu sein und merkt dann, dass man doch sich selber mehr in den Vordergrund gestellt hat oder andere Sachen in den Vordergrund gestellt hat und gar nicht so nach Gott gefragt hat. Es macht Sinn, und das ist das, was Gott eigentlich möchte, dass wir genau diese Verhaltensmuster nicht mitnehmen. Aber es ist schwer, diese Updates, diese Datensicherung, man erinnert sich ja so gerne an alte Zeiten. Und Gott möchte eigentlich treu bleiben. Er möchte treu an unserer Seite stehen. Jetzt eine Ansage an die Technik, das, was wir da geplant hatten, lassen wir an dieser Stelle weg. Weil sonst wird das Ganze noch ein bisschen zu lang. Gott möchte treu bleiben. Er möchte treu bleiben auch dann, wenn er sieht und merkt, dass wir in dem Heute unsere Fehler beginnen. Dass wir etwas machen, was uns immer wieder in diese Altlasten zurückfallen lässt, wo wir kramen und sagen, ach, da war doch noch. Wenn jemand wirklich mit Süchten zu tun hatte, und ich hatte diese Zigarettensucht, und man hat sich so gerne daran erinnert, das war doch schön, in dieser qualmenden Bude zu sitzen und mit Freunden über alte Zeiten zu reden. Dann kommt man wieder in die Last dieser alten Zeiten zurück und man bleibt dann gerne auch in diesen alten Geschichten hängen und dann nimmt man diese Verhaltensmuster wieder auf. Und Gott will treu an der Seite stehen. Und er weiß, dass wir in der Versuchung stehen, immer wieder diese Altlasten mitzunehmen, immer wieder dieses Alte herauszukramen. Und trotzdem sagt er, ich bleibe an deiner Seite. Und ganz egal, ob du was falsch machst, ich helfe dir wieder auf die Beine, wenn du dich zu mir ausrichtest. Wenn du deinen eigenen Weg gehen willst, dann lässt du uns auch den eigenen Weg gehen. Aber wenn wir erkennen, dass wir wieder daneben gelegen sind, dass wir auf die Nase gefallen sind und nach jemandem suchen, der uns aufhilft, dann sagt er auch, komm her zu mir. Und er ist bereit, auch wieder zu vergeben, obwohl wir das ganze Alte schon mal abgegeben haben. Weil Gott hat eine ganz besondere Eigenschaft. Er ist auf der einen Seite der mächtige Schöpfer. jemand, der auch hart ins Gericht gehen kann. Aber er ist jemand, der eine unheimlich große Liebe gezeigt hat. Und er hat eine Liebe gezeigt, die in ein absolut geniales Geschenk gemünzt ist. Und wir können dieses Geschenk annehmen, wenn wir wollen. Wir können Ja sagen dazu. Es ist ein Geschenk, was nicht einfach irgendwie nur so billig angeboten wird. So wie so ein Werbeflyer oder wie so eine Geschichte, wenn man über eine Messe geht und dann wird einem schnell was eingesteckt in die Tasche. Oder ach, nehmen Sie mal das noch mit und nehmen Sie mal das noch mit, das ist alles für umsonst. Das ist, wovon wir reden, ist kein billiges Werbegeschenk. Das Geschenk ist ein Geschenk zum Annehmen. Was ich aber ganz bewusst annehmen kann, darf und soll. Und es ist gleichzeitig das teuerste Geschenk, was es je auf der ganzen Welt gab. Es gibt keine Sache, die genauso teuer ist wie das. Weil das, was da geschenkt wird, hat dem Sohn Gottes das Leben gekostet. Einem Gott. Nicht nur einem Märtyrer, einem Menschen, sondern Gottes Sohn. Und wenn wir den Text, den ich vorhin begonnen habe zu lesen, weiterlesen würden, kommen wir an eine Stelle, die für viele Christen einfach eins der Schlüsselworte ist. Johannes 3, Vers 16. Wir werden gleich ein Bild sehen, da ist dieser Text, den sehr viele kennen, als Kreuz abgebildet. Ich hoffe, er erscheint jetzt dann auch gleich. Und da steht, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Er hat seinen eigenen Sohn gegeben. Und Jesus hat diesen Weg genommen und hat gesagt, ja, ich mach das, damit wir diesen Bund haben und damit wir auf dieses Angebot eingehen können. Gott selber hat diese Vorleistung gegeben und wir brauchen es nur anzunehmen. Ein Geschenk, was wir aber persönlich annehmen müssen. Ein Geschenk, was wir nicht für einen anderen annehmen können. Also so wie der Paketbote kommt und können Sie mal für den annehmen. Das geht nicht. Weil ich kann dieses Geschenk nicht weiterreichen. Ich kann dieses Geschenk nur persönlich annehmen. Nicht mehr und nicht weniger. Und er stellt sich jetzt zwei Fragen in den Raum. Stellt sich einmal die Frage für diejenigen in den Raum, die diesen Weg mit Jesus schon gegangen sind. Für die stellt sich die Frage, wie sieht das eigentlich mit meinem Virenscanner aus? Wie sieht das eigentlich mit meiner Firewall aus? Oder in Alt-Luther gesprochen, wie sieht es denn mit der Waffenrüstung Gottes aus? Ist die bei mir auf dem neuesten Stand? Oder macht es Sinn, einfach nochmal in der Gebrauchsanweisung nachzulesen? Es gibt ja die technische Version, es gibt diese kleinen handlichen Versionen, es gibt auch die ganz großen Versionen, es gibt die mit dem Alten und mit dem Neuen Testament. Die Gebrauchsanweisung Gottes ist die Bibel. Das macht einfach Sinn, regelmäßig nachzulesen, wo stehe ich denn eigentlich? Das ist kein Verbotsbuch, sondern das ist ein Buch, was einlädt, das Leben positiv auf den Prüfstand zu stellen, um es einer positiven Richtung zu geben. Manchmal stehen wir davor und sagen, das, was da ist, das verstehe ich aber nicht. Gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wenn ich mit der Gebrauchsanweisung alleine nicht weiterkomme, kann es natürlich sein, dass ich mal vielleicht zu einem Freund gehe und sage, können wir mal drüber reden. Dass ich bestimmte Gottesdienste besuche, wo natürlich auch darüber ausgelegt wird. Dass ich den Helfer schlechthin frage, kannst du mir helfen? Das, was Jesus uns an die Seite gestellt hat, den Heiligen Geist. Aber manchmal brauche ich auch so etwas Greifbares, jemanden, den ich anfassen kann. Einen guten Kumpel oder einen Freund, eine Freundin oder einen Seelsorger. Damit die Anwendung der Bibel und des Gebetes und auch der Buße für mich vielleicht greifbarer wird und auch in meinem Leben zum echten Virenscanner werden kann. zu einer Waffenrüstung Gottes, wo ich durch mein Leben gehen kann und sagen, was ist da eigentlich noch alles, was so ein bisschen hinkt? Oder wo habe ich vielleicht doch noch so eine alte Festplatte mitgeschleppt, wo noch so ein paar Altlasten da drin sind? Für diejenigen, die das in ihrem Leben noch nicht gemacht haben, die das noch nicht getan haben, stellt sich die Frage, willst du ein Update für dein Leben? Ein Update 2.0 oder 3.0 oder 7.0, je nachdem, wie oft du dein Leben schon abgedatet hast? Oder willst du ein neues Leben? Nicht nur irgendeine Versionsnummer. Weil Gott sagt nicht, dass er ein Leben 2.0 schenken will. Wie wir vorhin gelesen haben, er will ein neues Leben ohne Versionsnummer. Es muss auch nicht mehr abgedatet werden. Das muss vielleicht ab und zu mal geprüft werden. Aber dieses Leben muss nicht mehr abgedatet werden. Aber das ist eine Entscheidung, die jeder für uns selber treffen muss. Wir haben heute Morgen von Freiheit gehört. Das ist keine Geschichte, wo wir gezwungen werden, sondern es ist ein Angebot, was uns gemacht wird. Was jeder von uns tagtäglich immer wieder neu prüfen darf. Und jemand, der diese Prüfung noch nicht gemacht hat, der diese Frage für sich noch nicht gestellt und beantwortet hat, sich auch immer wieder stellen darf und sie auch das erste Mal beantworten darf und sagen, ja, ich will dieses Neue. Ich will das einfach ausprobieren und ich will dieses Geschenk annehmen. Aber wie gesagt, diese Frage, dieses Angebot kann man nur alleine annehmen. Ich bin zu leise? Das kann man nur alleine annehmen. Eine Entscheidung aber auch, wo wir sagen müssen, schieb sie bitte nicht auf die lange Bank. Weil wir wissen nicht, wie der morgige Tag aussieht. Und das ist jetzt nicht, um uns Angst zu machen, sondern um uns einzuladen. Ja, ich weiß, dass der Herr einst wieder kommt. Ja, ich weiß, dass der Herr einst wieder kommt. Und ich weiß, dass er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und keiner weiß die Zeit, weder die Stunde noch den Tag. Wie ein Dieb in der Nacht und keiner weiß die Zeit, weder die Stunde noch den Tag. Weder die Stunde noch den Tag. Oder wollen wir, wie die Leute früher lebten, schon damals nicht auf den alten Noah hinten und sie feierte noch, als Noah in seine Arche ging. Doch sie staunte nicht weg, als der große Regen am See. Und er kommt wie ein Dieb.
hat keiner die Zeit und den Wert über den Glauben an ihn und wie Gott in deine Kinder will. Und er kommt wie ein Dieb in der Nacht und keiner weiß die Zeit, wenn er die Stunde noch den Tag. Und er kommt wie ein Dieb in der Nacht und
kein Lied, was Angst machen soll, sondern was uns darauf hinweisen soll, dass wir einfach nicht wissen, was morgen passiert. Und dass solange dieses Ende noch nicht da ist, wir die Möglichkeit haben, uns zu entscheiden. Aber wir sollen entscheiden. Wir können diese Entscheidung nur ganz alleine treffen, jeder Einzelne für sich. Jeder kann dieses grandiose Angebot nur alleine annehmen. Aber annehmen muss es jeder für sich. Amen.